Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Mein Name ist Theresa Hiergeist und meine Gästin ist heute Dr. Esther Jimeno Ugalde. Esther ist Postdoc an der Universität Wien. Sie wurde promoviert zur Konstruktion der katalanischen Nationalidentität zwischen 1833 und 1932, hat zum spanischen, portugiesischen und lateinamerikanischen Kino geforscht und ist Koordinatorin des Projekts IVA Translatio, Iberian Studies and Translational Spaces, über das wir heute sprechen möchten. Esther, schön, dass du bei mir bist.
Vielen Dank, Teresa. Herzlichen Dank für die Einladung und hallo.
Was ist IBA Translatio? Kannst du das Projekt kurz vorstellen? Wer ist da so dabei? Worum geht's euch?
Ja, gern. Also das Projekt IBA Translatio, wie du gesagt hast, Iberian Studies and Translation Spaces, wurde im Jahr 2018 ins Leben gerufen und entsteht innerhalb des Clusters Diálogos Ibéricos e Iberoamericanos des Centro de Estudios Comparatistas der Universität Lissabon in Portugal, unter der Leitung meiner Kollegin Angela Fernandes, mit der ich schon seit 2010 zusammenarbeite. Andere Mitglieder des Projekts sind zum Beispiel Marta Pacheco Pinto, Leiterin der Forschungsgruppe Moving Bodies, Circulations, Narratives and Archives in Translation und Spezialistin in Geschichte und Theorie der Übersetzung, neben anderen Kollegen der Centro de Estudios Comparatistas der Universidad de Lisboa, die auch unter anderem Expertinnen für Iberian Studies, vergleichende Literaturwissenschaft und Übersetzungswissenschaft sind. Also ich nehme nur einige von unseren Teammitglieder: Isabel Araújo Branco von der Universidad de Nova de Lisboa, José Pedro Sousa, Sara Rodríguez Sousa von der Europäischen Universität Lissabon, Fátima Fernández da Silva, Antonio Saez Delgado aus der Universität Évora und Miguel Mochila auch aus der Universität Évora. Das Team sowie auch das Projekt, weil du gefragt hast, worum es geht eigentlich und was interessiert uns, das Projekt ist sehr interdisziplinär, da es sich hier um einen Forschungsbereich geht, das sich an der Schnittstelle zwischen der Iberian Studies und der literarischen Übersetzung befindet. Und unsere Arbeit befindet sich auch theoretisch und methodologisch auch an dieser Schnittstelle zwischen der Komparatistik und der Übersetzungstheorie, also konkret hier angewandt auf den iberischen Kontext. Die Hauptziele von unserem Projekt sind folgende. Also erstens, es interessiert uns die Rolle der Übersetzung, der literarischen Übersetzung als Vermittler zwischen den verschiedenen Literaturen und Kulturen der iberischen Halbinsel zu untersuchen, zu analysieren. Zweitens interessiert uns auch die Rolle der literarischen Übersetzung im Bereich der Iberian Studies, ein Bereich, in dem ich auch arbeite, zu bewerten und neu zu überdenken. Und drittens interessiert uns, wie ich schon auch gesagt habe, diesen disziplinären Dialog zwischen Iberian Studies und Translation Studies zu fördern. Ich glaube, das ist ein interessantes Forschungsprojekt, in dem er auch Türen für die Untersuchung mehrerer Bereiche aus komplexe Phänomene im iberischen Raum, sowohl aus einer zeitgenössischen als auch aus einer historischen Perspektive zu untersuchen, zu analysieren.
Du hast jetzt mehrfach diesen Begriff der Iberian Studies genannt. Kannst du dazu noch kurz was sagen, wie es zu diesem Forschungsfokus kommt, also dass man den iberischen Raum in den Blick nimmt?
Iberian Studies hat es auch verschiedene Traditionen. Eine ganz wichtige Tradition kommt aus den USA, wo ich auch lange nach meiner Dissertation gearbeitet habe und auch dort viel in diesem Bereich gearbeitet habe. Es geht vor allem beim Iberian Studies um die Beziehungen zwischen den Literaturen und Kulturen der iberischen Halbinsel aus einer relationalen Perspektive. Das heißt, nicht unbedingt bilaterale Perspektive zwischen zwei verschiedenen Literaturen, Kulturen, Sprachen, sondern auch eine Konstellation, die so vielseitiger ist, sozusagen.
Wo dann die Vernetzungen mehr in den Vordergrund rücken, ne?
Genau, die Vernetzungen, aber auch die Spannungen und andere Verhältnisse zwischen den verschiedenen Literaturen und Sprachen. Also es geht natürlich auch um Kontakte, um Einflüsse, aber auch manchmal um Rivalitäten zwischen diesen Literaturen und Kulturen. Mhm. Und das macht, glaube ich, den iberischen Raum besonders interessant.
Mhm, durchaus. Was ist jetzt gerade an den Übersetzungen oder an der Beforschung von Übersetzungen so interessant? Also was kann man da rausarbeiten?
Ja, also warum Übersetzung auch als Forschungsgegenstand interessant ist für die Iberian Studies. Und hier, ich glaube, das Übersetzen als Tätigkeit der interkulturellen Vermittlung auch als idealer Raum zur Untersuchung von diesen Machtdynamiken zwischen den verschiedenen Literaturen zur Verfügung steht. Das ist auch ganz interessant im Falle der Iberischen Halbinsel, wo wir dort haben Literaturen mit ganz verschiedenen Traditionen, Geschichten, auch unterschiedliche soziale Anerkennung, Leseranzahl, internationale Anerkennung und Sichtbarkeit haben. Also die Unterschiede zwischen diesen Literaturen und Kulturen ganz groß sind. Also als Beispiel die Situation des kastilischsprachigen oder der portugiesischsprachigen Literatur ist ganz, ganz anders als die Situation der Literatur im katalanischen, im galizischen und natürlich auch in baskischen Sprachen. Also ich glaube, die Übersetzung macht diese Dynamiken und diese Machtrelationen ganz sichtbar, wenn wir sie genauer analysieren, untersuchen. Und auch noch, wenn wir diese Beziehungen auch analysieren, es geht nicht nur um die Analyse oder die Kontakte zwischen zwei Zentren, zum Beispiel Portugal und Spanien, sondern auch zwischen ein Zentrum und eine Peripherie oder ein Zentrum und verschiedene Peripherien oder zwischen zwei Peripherien zu erfahren. Also interessant zum Beispiel ist es auch zu untersuchen, die Beziehungen zwischen der baskischen und der katalanischen Literatur, um nur ein Beispiel zu geben.
Also man könnte es vielleicht so zusammenfassen, dass wenn ein Text übersetzt wird, dann geht es nicht nur darum, einzelne Wörter in eine andere Sprache zu transponieren, sondern da werden auch Werte und Normen verhandelt, da stehen irgendwie ökonomische und politische Interessen mit im Feld, die dann eben berücksichtigt werden müssen, beziehungsweise die in den Übersetzungen auch irgendwo zum Ausdruck kommen.
Ganz genau, ja. Ja, vor allem, es geht ja um Autoren und Übersetzer, aber es geht ja auch vor allem um diese anderen Aspekte, die auch die Übersetzungen beeinflussen und die Art, wie Übersetzer auch oder Autoren ihre eigenen Werke auch übersetzen. Und auch der Arbeitsmarkt, der Verlagsmarkt spielt auch eine große Rolle, also unter politischen Aspekten auch diesen ökonomischen und kulturelle Aspekte spielen eine wichtige Rolle, auch in die Entscheidungen und die Praktika von den Übersetzer selbst und von den Autoren selbst, wie sie sich selbst übersetzen.
Also ihr berücksichtigt da sehr viele Dimensionen und bringt sie zusammen.
Genau.
Jetzt interessiert uns natürlich, wie das in der Praxis aussieht. Und du hast zufälligerweise für uns ja auch ein paar Beispiele mitgebracht, wo wir sehen können, wie die Arbeit in dem Projekt Iber Translatio aussieht, beziehungsweise wie deine Arbeit aussieht. Was hast du da mitgebracht?
Ja, also hier ganz interessant zum Beispiel ist, wie gesagt, es gibt verschiedene Phänomene, aber Selbstübersetzung in der Iberischen Halbinsel ist ein ganz besonderes Phänomen. Und hier bringe ich ein paar Beispiele aus Carmen Riera. Carmen Riera ist eine Autorin, die ursprünglich aus Mallorca stammt. Sie arbeitet in Barcelona und ist auch spanische Literaturprofessorin auch an der UAB und der Universität Autónoma de Barcelona. Sie schreibt normalerweise auf Katalanisch und übersetzt ihre eigenen Werke in Spanisch. Wobei, wie wir sehen werden, es geht mehr um spanische Versionen und nicht Selbstübersetzungen. Und sie selber beschreibt ihre Selbstübersetzungen als Versionen, als Adaptationen in Spanische. Ich habe ein paar Beispiele gebracht. Ein Beispiel ist von einem Roman auf Katalanisch original geschrieben, La Meitat de l'Anima, wurde von Edition 62 veröffentlicht. Auf Spanisch La Mitad del Alma. Sie schreibt, wie gesagt, auf Katalanisch. Und ein Jahr später hat sie die spanische Version bei Alfaguara veröffentlicht. Ich bringe ja ein Beispiel von der ersten Seite des Romanes. Und das ist interessant hier, die katalanische Version im Vergleich zur spanischen Version, weil hier Riera verwendet eine Strategie, eine Übersetzungsstrategie, die wir hier als Erweiterung, Ampliation auch nennen könnten. Also das ist nicht die einzige Strategie, die sie verwendet auch andere. Erweiterung, wie gesagt, ist eine. Auslassung oder Löschung von einigen Passagen ist auch eine andere Strategie. Und es gibt auch eine dritte Strategie, das ist die kulturelle Anpassung, die wir später auch vielleicht besprechen können. Segons l'ordre de signatures que aparegué a la premsa, jo firmava de 7 a 8 a Catalunya, però de 6 a 7 ho feia a Àncora i Delfín, situada a l'Avinguda de la Diagonal de Barcelona, com vostè probablement sap. En el dia del llibre, l'aglomeració comença des de molt matí i des d'aleshores fins a la nit, transitar pels carrers de la ciutat amb cotxe, però també a peu, en qualsevol moment es fa dificultós i lentíssim. Vaig excusar-me. Ende de citat. Und jetzt die spanische Version. Según el orden del día que aparecía en la prensa, yo firmaba de 7 a 8 en la librería Catalonia y de 6 a 7 lo hacía en Áncora y Delfín, que queda en la otra punta de Barcelona. El día del libro, la aglomeración empieza muy temprano y desde entonces hasta la noche transitar por las calles de la ciudad en coche o a pie resulta lento y engorroso en extremo. El centro, das ist das Neue jetzt, ja? El centro especialmente se convierte a primera hora en un enorme patio de vecindad, en un patio de recreo invadido, en gran parte por escolares en un día de semiasueto, por clubs de amas de casa, jubilados y por supuesto turistas, principalmente japoneses, atraídos por la celebración que tratan de abrirse paso entre tenderetes de libros y vendedores de rosas. A medida que el día avanza, el público cambia pero no decrece. Nadie puede resistir la tentación de salir a la calle para cumplir con el precepto de comprar un libro y una rosa precisamente el 23 de abril, porque de no hacerlo, de no respetar la tradición, somos gregarios, que duda cabe, quién sabe qué terrible maldición atraeríamos sobre nuestras cabezas, aunque fuera una maldición cultural siempre más llevadera. Llegué, pues, con retraso. Me excusé. Ende.
Also selbst wenn man das jetzt nicht verstanden hat und weder des Katalanischen noch des Kastilischen mächtig ist, wird man mitbekommen haben, dass wirklich diese kastilische Version viel länger ist, ne, als die genau. Katalanische. Woran liegt das oder warum wurde hier so eine große Einfügung vorgenommen?
Ja, es ist sehr auffällig, auch für die Leute, die nicht unbedingt gut Spanisch oder Katalanisch beherrschen. Eine Lektüre dieser Passage lässt uns erkennen, dass Riera diese Strategie der Erweiterung, diese Ampliation anwendet, um den neuen Text an seine neuen Leser anzupassen, also den spanischen Leser. Das macht sie natürlich dank des kreativen Vorrechts, das ihm ja doppelten Status, Autorenstatus verleiht. Also, dass sie ist, wie wir schon wissen, gleichzeitig Autorin des Textes in Katalanisches und auch Autorin der Übersetzung in Spanisch, die sie eigentlich als spanische Version bezeichnet. Denn diese Art von Übersetzung, von kreativer Übersetzung, wäre für einen üblichen literarischen Übersetzer oder Übersetzerin undenkbar. Diese angewendete Strategie, diese Texterweiterung verfolgt meines Erachtens ein doppeltes Ziel. Zum einen dient sie vor allem dem neuen Leser mit der Tradition der Diada de San Jordi, also am 23. April zu vertrauen. Also nicht alle Leser wissen oder nicht alle spanische Leser. Und da muss man auch bedenken, dass das Buch nicht nur in Spanien gelesen wird, sondern auch überall in der Welt, auch in spanischer Sprache auch gelesen wird. Also nicht alle sind vertraut mit der Diada de San Jordi von dem 23. April. Und mit dieser Beschreibung der Tradition erklärt sie auch den Grund für die Verspätung der Erzählerin. Die Erzählerin kommt verspätet und hier wird es auch deutlich gemacht, warum sie verspätet ist, weil die ganzen Straßen voll von Menschen sind, die an diesem Tag auf die Straße gehen und ein Buch und die Rose kaufen. Und das ist für einen katalanischen Leser etwas überflüssig. Also das wissen wir ja schon, was für eine Atmosphäre gibt es an diesem Tag.
Das ist so ein Insider-Wissen, dass jemand aus Barcelona sowieso hat, aber
genau,
die externen Leser und Leserinnen dann geliefert bekommen müssen.
Ja, genau. Und das ist interessant, finde ich auch, weil sie nicht nur für die Leser aus Spanien schreibt, sondern auch für internationale Leser auch. Aber gleichzeitig finde ich auch, dass diese Strategie hier genau ein anderes Ziel hat. Also es wird auch diese festliche Atmosphäre nachgebildet, die wir an diesem Tag erleben. Es gibt ja auch viel Ironie in der Art, wie Riera diese katalanische Tradition auch präsentiert. Also laut der Erzählerin, die Katalanen und die Katalaninnen sind dazu verdammt, an diese Konvention, also diesen Kauf des Buches und der Rose halten zu müssen. Und das ist in der Originalversion auf Katalanisch nicht der Fall. Also es ist interessant, hier auch zu beobachten, dass Ironie auch eingeführt wird. Und das ist oft bei den spanischen Versionen von Riera.
Also okay, also nicht nur eine Information, sondern auch eine Bewertung, die dann transportiert wird.
Ja.
Und woran würdest du sagen, liegt es, dass die Spanischen kritischer sind?
Kritischer oder ironischer in dem Sinne, also ich habe keine spezifische Erklärung dafür, also außer, dass sie versucht, auch innovativ zu sein, mit der Sprache zu spielen und kreativ zu experimentieren. Und manchmal versucht das mit Ironie. Also das ist die Erklärung, die ich dafür finden kann. Ansonsten finde ich keine andere. Also dass sie eigentlich versucht, kreativ zu werden. Und Ironie ist eine Form von Kreativität auch.
Okay, jetzt hast du uns ja vorhin schon versprochen, du hast auch noch ein Beispiel, wo so eine kulturelle Anpassung, hieß es, glaube ich, stattfindet.
Genau, und das ist hier ein Beispiel von eine kurze Erzählung mit dem Titel El mueve el sol y las estrellas, que mueve el sol y las altas estrellas. Und das ist eine kurze Erzählung, das eigentlich im Buch Contra el amor en compañía y otros relatos, Contra el amor en compañía y otros relatos veröffentlicht wurde. Es gibt, aus diesem Buch gibt es übrigens eine deutsche Übersetzung, die ich leider nicht mit mir habe. Aber es ist auch interessant beim Selbstübersetzungen, was passiert auch mit anderen Sprachen oder wie wird das übersetzt in anderen Sprachen, die nicht Spanisch-Katalane sind zum Beispiel oder Spanisch-Galizisch sind. Aber also zu diesem konkreten Beispiel, diese Kurzgeschichte ist ein extremer Adaptationsfall, bei dem alle Bezüge zur katalanischen Kultur und Sprache ersetzt werden. Diese Geschichte spielt in Deutschland, in Hamburg konkret, und es handelt sich um eine Autorin in katalanischer Sprache, die zu einem Vortrag an der Universität eingeladen wird. Ihr Gastgeber heißt Klaus, der ist ein Dozent für katalanische Sprache, wie wir auch im Laufe des Lesens auch erfahren. Er ist aber halb Katalane. Im spanischen Text wird der katalanische soziokulturelle Kontext ausgelöscht. Aus der katalanischen Schriftstellerin, aus der Autorin, wird eine Autorin aus Valladolid, die auf Spanisch schreibt. Also das, wie gesagt, also im Originalversion, die Autorin ist Katalanisch, schreibt auch auf Katalanisch. In der spanischen Version ist eine Autorin aus Valladolid, die auch selbstverständlich auch Spanisch schreibt. Auch die Mutter von Klaus, diese deutsche Dozent, Wissenschaftler, stammt nicht aus Sitges, also in der Originalversion stammt aus Sitges, der ist, wie gesagt, halb Katalane. In der spanischen Fassung kommt seine Mutter aus Zaragoza. Ja, ich lese hier ein kurzes Dialog. Escolta, no em trenquis els esquemes, va replicar, fent-la enfadada. Em pensava que els alemanys éreu poc donats a la falac, en fi, que éreu molt menys simpàtics, sense ofendre, si et plau. Et confessaré que en el meu cas no té mèrit, ma mare és de Sitges. Ja deia jo que el teu català era d'una perfecció impossible. Un llet i espanyol de versió. Oye, no me rompas los esquemas, replicó halagada. Creía que los alemanes erais poco dados a la coba, en fin, que erais mucho menos simpáticos. Sin ofender, te confesaré que en mi caso no tiene mérito. Mi madre es aragonesa, de la Almunia de Doña Godina, provincia de Zaragoza por más señas. Ya decía yo que tu castellano era de una perfección imposible, me sonaba raro. Eso, ajota, dilo, dilo, terció riendo, acentuando el acento.
Was haben wir hier für einen Dialog gehört? Worum geht's da?
Ja, hier, wie gesagt, Klaus ist Deutsche. Die Autorin weiß aber nicht, dass er halb Katalaner ist. Und hier, anscheinend, sie sprechen auf Katalanisch. Und der sagt ihr, dass seine Mutter aus Sitges kommt. Und die aktive Autorin sagt, ja, natürlich, dann verstehe ich, warum dein Katalanisch so gut ist, so perfekt ist. Mhm. In der spanischen Version ist es interessant, also diese kulturelle Anpassung wird auch mit einer Erweiterung kombiniert. Zum einen, also die Mutter von Klaus kommt in dieser Version nicht aus Sitges, aus Katalonien, sondern aus Aragon, konkret aus Almunia de Doña Godina in Zaragoza. Und dann darauf antwortet sie die fiktive Autorin. Ya decía yo que tu castellano era de una perfección imposible, ja? Also deswegen war es Spanisch so gut, so perfekt sozusagen. Und hier in einem Satz, der in der katalanischen Version nicht existiert, da wird es hier dazu geschrieben, eso, ajota, dilo, dilo. Es bezieht sich hier auf diesen spezifischen aragonesischen Akzent. Und in diesem Sinne bringt auch Riera einen Hauch von Ironie, weil diese Nachmachung von den aragonesischen Akzent ist es in der katalanischen Version nicht. Also
somit wirklich so eine inhaltliche Weiterentwicklung des Texts stattfindet, in der Übersetzung der Text sozusagen nicht einfach mechanisch übertragen wird, sondern sich dynamisch weiterentwickelt und ganz neue Gestalt teilweise auch annehmen kann. Und man kann sich vorstellen, wie du vorhin ja angedeutet hast, das genauso ist, wenn dann diese kastilische Übersetzung wieder in eine andere Sprache transponiert wird, dass da auch sicherlich jetzt nicht in dem Maße die Übersetzer und Übersetzerinnen die Möglichkeit haben, Veränderungen vorzunehmen, wie es die Autorin selber hat, aber auch da zumindest Nuancen doch angepasst werden, sich weiterentwickeln in Abhängigkeit von dem Wissen, das man für die jeweilige Leserschaft annimmt. Vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, in Abhängigkeit von den Vorstellungen von Marktkompatibilität, die Verlage bzw. die Übersetzer und Übersetzerinnen jeweils haben.
Ja, nicht alle Selbstübersetzer machen, was Carmen Riera macht. Also diese Form vom Umschreiben gibt es nicht bei allen zweisprachigen Autoren oder bei allen Selbstübersetzer. Was ich interessant finde in dem Fall von Riera ist auch, dass sie uns dazu zwingt, auch einige Konzeptionen in Frage zu stellen, auf denen das Studium der Nationalliteratur traditionell basiert. Also diese Vorstellung, dass das Originalwerk etwas Höheres, Stabiles oder Untastbares ist. Also, oder anders gesagt, diese Vorstellung, dass eine Übersetzung immer etwas Minderwertiges ist. Mhm. Und in Bezug auf dieses Thema, das wir vorher kurz angesprochen haben, wie wird es auch auf anderen Sprachen übersetzt? Es ist auch interessant, weil manchmal Autoren wie Carmen Riera und Carmen Riera selbst will, dass die Übersetzungen in anderen Sprachen von der spanischen Version stammen. Mhm. Ich finde es auch interessant auf der einen Seite, weil man sieht ja auch, dass es geht hier vor allem um eine Kreativitätsprozesses, aber auf der anderen Seite hat es meiner Meinung nach auch Auswirkungen auch für Minderheitensprachen oder minorisierte Sprachen und Literaturen, weil oft, wenn diese Texte von der spanischen Version in dritte Sprachen übersetzt werden, die ganze Bezüge, Referenzen zur katalanischen, baskischen oder galizischen Kultur und Sprachen auch verschwindet. Mhm. Und das ist der Nachteil auch von diesem Kreativitätsprozess sozusagen.
Mhm. Also da hätten wir zusätzlich zu diesen kulturvermittelnden Aspekten, zu den ökonomischen Aspekten auch noch die politischen. Mhm. Mhm. Ja, also ein sehr vielfältiges Thema und ich habe auch den Eindruck, wir könnten uns darüber noch sehr viel länger unterhalten. Ich würde aber sagen, wir kommen trotzdem für heute hier zum Schluss. Vielen Dank dir, Esther, dass du bei uns warst und uns das Projekt vorgestellt hast und deine Arbeit vorgestellt hast. Und wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabulari. Bis dahin allen eine gute Zeit.
Vielen Dank, Teresa. Danke.